Ja, wir lesen heute einen bekannten Text aus dem Lukasevangelium, Kapitel 18, ab Vers 9. Seid ja schon ziemlich durch im Lukasevangelium, habt schon alles durchgenommen und wisst schon sehr viel, aber vielleicht kann ich euch doch heute noch wichtige Dinge weitergeben. Bevor wir den Text lesen, will ich noch den Zusammenhang herstellen zu den vorhergehenden Versen im Lukas 18. Am Beginn von Kapitel 18 wird uns von einer Witwe berichtet, die sich in arger Bedrängnis befindet. Sie bittet einen Richter um Hilfe, der ihr lange nicht helfen will. Aber schließlich nervt sie ihn so, dass er ihre Bitte erhört. Und durch dieses Gleichnis, so steht es in Vers 1, zeigt uns der Herr Jesus, dass wir immer beten und nicht nachlassen sollen. Das heißt natürlich nicht, dass wir ständig Gebete vor uns hinplappern sollen. Aber Gott will immer mit uns Gemeinschaft haben. Vielleicht habt ihr auch zu Hause den Ich-Hab's-Kalender hängen. Da steht im September jetzt ein Ausspruch von Max Lucado. Dort heißt es, der Schöpfer des Universums hat sich entschieden, lieber für dich zu sterben, als ohne dich zu leben. Das ist eine Tatsache. Es ist Gottes Anliegen, mit uns zu leben, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und dann die Frage auch heute an uns, lebst du mit Jesus oder ist Jesus nur jemand, dem man mal am Sonntagvormittag begegnet und dann wieder seinen eigenen Weg geht? Sind deine Gebete vielleicht nur fromme Pflichterfüllung oder ist es wirklich ein Gespräch in der Verbindung mit ihm? Ein Mann hat mal zu Hans-Peter Reuer gesagt, wenn ich in den Wald gehe, um mit Gott zu reden, dann werde ich immer abgelenkt. Wenn ich einen Traktor höre oder eine Motorsäge, dann überlege ich, was ist das jetzt für eine Marke? Ist das ein Fendt oder ein Ferguson oder wie sie alle heißen? Was könnte das für ein Fabrikat sein? Und Hans-Peter Reuer hat zu ihm gesagt, ist doch okay. Dann sprich mit Jesus einfach über Traktoren. Aber er will mit dir reden, er will mit dir Gemeinschaft haben, er will wissen, was dich bewegt. Er will kein frommes Blabla und er will auch keine 100 Vaterunser hintereinander hören. So lesen wir auch in der Bergpredigt, dass Gott gar nicht will, dass wir viele Worte machen, sondern er will unser Herz. Und deshalb steht dann auch in Vers 8 im Lukas 18 eine Frage, eine ganz persönliche Frage, nämlich, was meinst du, wenn Jesus wiederkommt? Wird er Gebete finden? Steht hier gar nicht. Wird er Glauben finden? Wird dann nur dein Mund oder auch dein Herz bei ihm sein? Und vermutlich, als Jesus diese Frage gestellt hat, wurde es wohl mucksmäuschenstill unter den Zuhörern. Die einen waren wohl betroffen und haben überlegt, ja, wird mein Glaube groß genug sein, wenn Jesus wiederkommt? Wird er mich in den Himmel nehmen können? Wird mein Glaube Gott überzeugen am Ende? Und den anderen war vielleicht anzusehen, dass sie sich ihrer Sache sicher waren. Sie haben vielleicht gedacht, ja, wenn einer Gott beeindrucken wird am Ende, dann ist es mein Leben, dann bin ich es. Vielleicht sind das Leute, die damals auch schon gebetet haben, wie manche Kinder heute, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und sie wurden dann auch total fromm, so fromm, dass sich viele Menschen vor Ehrfurcht von ihnen fernhielten. Sie waren die Elite Israels. Niemand erreichte so einen hohen Level an Frömmigkeit. Und zu ihnen spricht jetzt Jesus in Lukas 18, Vers 9 bis 14, und er erzählt ein Gleichnis. Das heißt hier, er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich liebe dieses Gleichnis, weil es so klar zeigt, worauf es Gott ankommt. Aber es kann uns ganz schön durcheinander bringen, weil es überhaupt nicht zu unserer bayerischen, deutschen, christlichen Kultur und religiösen Verständnis passt. Von Kindesbeinen an beurteilen wir andere nach ihrer Leistung. Kannst du was, dann bist du was. Hast du gute Noten, Auszeichnungen, Erfolg, Besitz, besondere Fähigkeiten, gute Leistungen, dann wirst du belohnt, dann stehst du vor anderen, dann bist du wertvoll. Wenn ich als Kind eine 1 oder 2 nach Hause gebracht habe, dann gab es einen extra Bonus an Taschengeld. Wir sind früher oft Schwarzbier pflücken gegangen im Sommer, und wenn ich einen Becher voll hatte, dann gab es Eis für 10 Pfennige, bei 2 Bechern 20 Pfennige und so weiter. Und damals gab es ja noch mehr Eis als heute. Natürlich wollte ich möglichst viel Eis haben. Und nachdem ich nicht so viel geschafft habe, habe ich dann auch mal aus dem großen Eimer wieder was in meinen Becher reingetan und konnte so die Eisportion vergrößern. Später war es dann nicht Eis oder Geld, da war es Lob und Anerkennung und Ehre, wonach ich gesucht habe und was mich motiviert hat. Und genau dieses Denken und Verhalten spiegelt sich oft in unserem christlich-religiösen Verhalten beziehungsweise in allen Religionen wieder. Denn woher kommt Religion? Religion ist keine göttliche Erfindung, sondern ist eine menschliche Erfindung. Ein menschliches Mittel, um unser Gewissen durch Leistung zu beruhigen, das uns immer wieder anklagt und uns das Gefühl gibt, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Karl Marx hat einmal gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Das hat viel Widerspruch hervorgerufen, aber es stimmt. Religion ist wie eine Schmerztablette bei Zahnschmerzen, die daher kommen, dass Eiter unter dem Zahn sitzt, in der Zahnwurzel. Ich nehme die Schmerztablette, die Schmerzen sind weg, aber das Problem ist noch da. Und das Problem ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Der Pharisäer in unserem Text ist in seiner Religion sehr weit gekommen. Und er hat eine sehr hohe Meinung von sich, die ihn auf andere herabschauen lässt. Sein Gebet ist sogar ein Dankgebet, oberflächlich gesehen. Aber wenn man genau hinsieht, kommt das Wort Ich doppelt so oft vor wie das Wort Gott. Es ist eine Selbstdarstellung, getarnt als Anbetung. Und auch wir können ganz schnell, vielleicht nicht solche Worte hervorbringen, aber diese Haltung kann auch ganz schnell in unserem Herzen sein. Gott sei Dank, dass ich nicht so bin wie der und der. Aber war dieser Pharisäer nicht der bessere Mensch? Wenn wir eine Firma hätten und einen Mitarbeiter suchen würden, der einen besonderen Posten übernehmen soll, wen würden wir einstellen, wenn der Zöllner und der Pharisäer zu uns kämen? Ich glaube, wir würden den Pharisäer einstellen, denn er war ein tadelloser Mann. Vers 11, er war nicht wie die anderen Leute, er war kein Räuber, er war kein Betrüger, Ehebrecher, er hat gefastet, er hat gegeben. Wir können sagen, er war fleißig, er war zuverlässig, er war ehrlich, er war sozial engagiert, er war pflichtbewusst, er hat konsequent durchgeführt, was er sich vorgenommen hat. Er war moralisch einwandfrei. Sein Lebenslauf hatte keine Lücken. Jedes Jahr hatte er irgendwo eine gute Leistung vollbracht. Wie war es beim Zöllner? Wir wissen es nicht, aber bestimmt hatte sein Lebenslauf auch Lücken aufzuweisen. Er war in den Augen der anderen Menschen ein egoistischer Ausbeuter. Und der meint, wenn er mal ein paar fromme Sprüche sagt, dann wäre alles vergessen bei Gott. Aber wie geht es uns, wenn wir dann Vers 14 lesen? Dieser, also der Zöllner, ging gerechtfertigt in sein Haus. Ist es richtig? War der Zöllner in Jesu Augen besser als der Pharisäer? Nein, das war er nicht. Aber er rechtfertigte sich nicht selbst wie der Pharisäer. Es geht nicht darum, wer besser ist, sondern es geht um Rechtfertigung. Und rechtfertigen, das kann nur Gott, das kann kein Mensch. Deswegen lesen wir auch im Römerbrief, im Römer 3, ab Vers 10, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und Vers 23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Oder andere Übersetzung, sie haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Da ist keiner. Aber für den Zöllner gilt der Vers 24. Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Rechtfertigung, nicht durch eigene Gerechtigkeit, sondern durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Der Zöllner wurde gerechtfertigt nur durch die Gnade Jesu, weil er sich selbst an seine Brust schlug und Gott um Gnade gebeten hat. Der Zöllner war vielleicht ein mieser Typ. Der Zöllner hatte eine dunkle Vergangenheit. Und doch erlebte er Rechtfertigung und nicht der andere. Genauso sehen wir es ja bei dem Schächer am Kreuz. Was hat er geleistet? Er hat bis zu seinem Lebensende gesündigt und wurde gekreuzigt mit Recht, wurde bestraft wegen dem, was er getan hat. Und er sagt am Kreuz, ich aber hänge zu Recht hier. Und Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war alles, was der Schächer gesagt hat. Ich hänge zu Recht hier. Mit anderen Worten, ich habe gesündigt. Ich habe es verdient. Und er glaubt an die Gnade. Und Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ist es nicht eine befreiende Botschaft, im Gegensatz zu den steilen Treppen der Religionen, die doch nicht zum Ziel führen können? Was könnte geschehen, auch in unserem Leben, in unserer Familie, in der Schule, die jetzt bald wieder beginnt, am Arbeitsplatz, wenn wir uns nicht ständig rechtfertigen müssten, sondern Verfehlungen eingestehen, so wie der Schächer am Kreuz? Wie lange dauert es oft, wie viele Jahre, bis wir mal sagen können, es tut mir leid, was ich damals getan habe? Hast du noch Altlasten in deinem Leben? Dinge, von denen vielleicht nicht mal dein Ehepartner weiß, aber Gott weiß es. Es ist wichtig, dass wir damit zu Jesus kommen, dass wir zu unseren Mitmenschen hingehen und sagen, dass es uns leid tut, wenn es was zu bereinigen gibt. Und dann sind wir gerechtfertigt. Nicht durch die Leistung, die wir vollbracht haben, sondern durch die Gnade, die Jesus vollbracht hat. Im 1. Johannes 1, Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich denke, wir alle kennen das Lied Amazing Grace. In unseren Liederbüchern steht es meistens auch in Deutsch drin. O Gottes Gnade, wunderbar hast du gerettet mich. Ich war verloren ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Dieses Lied hat ein Sklavenhändler gedichtet, nachdem er sich zu Gott bekehrt hat vor etwa 200 Jahren. Er hatte Tausende von Sklaven auf dem Gewissen, die wegen den Misshandlungen unterwegs in wochenlangen Transport gestorben sind, unter unmenschlichen Bedingungen. Und in London wurde er durch eine Predigt so angesprochen, dass seine Sünden ihn fast erdrückt haben. Und er durfte die Gnade Gottes annehmen. Sein Name war John Newton. Er wurde selber Prediger. Und damals nötigt er den jungen Parlamentarier Wilberforce, sich für die Abschaffung des Sklavenhandels einzusetzen. Und dass dies nach einigen Jahren geschehen konnte, ging auf diesen Mann John Newton zurück. Diesen Massenmörder, können wir sagen. Aber letztendlich ging es zurück auf die Gnade Gottes, die auch diesem Massenmörder zuteil geworden ist. Und wenn diese Gnade John Newton erfahren hat, dann will die Gnade auch jeden von uns verändern, egal was wir getan haben, was wir auf dem Kerbholz haben. Auch der Apostel Paulus war ein frommer Massenmörder. Er war ein Christenverfolger. Aber nach seiner Bekehrung kann er sagen, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht versuchen, uns vor Gott zu rechtfertigen, wie der Pharisäer. Das geht nicht. Es geht darum, dass wir Gottes Gnade annehmen. Sie ist ein Geschenk. So wie es John Newton, wie es Paulus oder Martin Luther oder hier auch der Zöllner angenommen haben. Sie wurden dadurch nicht besser, aber sie wurden gerechtfertigt durch Gottes Gnade, ohne besondere Leistung. Aber jetzt sagst du vielleicht, ein Christ muss doch auch die Gebote halten. Ein Christ muss doch auch Leistungen erbringen. Nein, er muss es nicht. Er wird es tun, weil er Jesus lieb hat. Aber es wird nicht immer gelingen. Und auch als Gläubige sind wir täglich auf die Gnade angewiesen. Aber stell dir einen Mann vor, der seine Frau von Herzen lieb hat. Steht er ständig unter dem Druck, ich darf nicht Ehe brechen, ich darf nicht Ehe brechen, ich darf nicht Ehe brechen? Er wird nicht Ehe brechen, weil er seine Frau lieb hat von ganzem Herzen und seine Frau nicht enttäuschen will. Und so ist auch der, der Jesus liebt, und der ihm sein Leben und seine Liebe geschenkt hat. Das hat nichts mit Religion zu tun. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, die schon die Engel an Weihnachten verkündet haben. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Euch ist der Retter geboren. Und nur noch zum Schluss die letzten drei Verse im Lukas 18. Es ist, als ob Jesus allen noch ein Andenken mitgibt, die Zuhörer immer vor Augen haben sollen. Und das sind die Kinder. Vers 15, sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Schau die kleinen Kinder an und lerne von ihnen, wie man das Reich Gottes annimmt. Was können Kinder dazu tun, Kind der Eltern zu sein? Sie können überhaupt nichts dazu tun. Aber eines können Kinder ganz besonders. Sie können staunen. Sie können staunen über die Fähigkeit der Eltern und Großeltern. Sie können staunen über Natur und Technik. Und oft vergessen sie, den Mund zuzumachen dabei. Aber wenn sie älter werden, wird es immer schwerer, sie zu begeistern und zum Staunen zu bringen. Natürlich merken sie dann auch, dass die Eltern doch nicht so perfekt sind, wie sie zuerst gemeint haben. Aber Jesus ist perfekt. Und deshalb dürfen wir wie die Kinder zu Jesus kommen und staunen und uns führen und tragen lassen. In Markus 10, Vers 16 wird auch diese Stelle gezeigt, Und da heißt es aber noch, und er herzte sie. Er hat sie an sich gedrückt. Er legte die Hände auf sie und segnete sie. Bist du schon ein Kind Gottes? Wenn nicht, dann kannst du heute zu Jesus kommen, so wie du bist, mit deiner ganzen Schuld, mit deinen Sorgen, mit deinen verkrachten Beziehungen. Und er möchte auch dein Heiland sein. Nimm sein Geschenk an, die Vergebung, und lad ihn ein, in dein Herz zu kommen. Und es sind Geschwister da, die auch gerne dabei helfen. Und dann kannst du sagen wie John Newton, Amazing Grace, wunderbare Gnade. Und du, der du die Gnade schon angenommen hast, für dich möchte ich dich daran erinnern, so wie es Paulus getan hat in Apostelgeschichte 13, Vers 43, an die Gemeinde in Antiochia in Pisidien, bleibt in der Gnade. Ihr Gläubigen, ihr Christen, bleibt in der Gnade. Wir können aus der Gnade herausgehen. Wir können auch als Gläubige in eine Stellung hineinkommen, die diesem Pharisäer sehr ähnlich ist. Fromm zu sein und die anderen verachten. Natürlich dürfen wir uns ermahnen gegenseitig, aber wir dürfen uns nicht verachten. Paulus ermahnt die Gläubigen, in der Gnade zu bleiben, die Gnade nicht zu verlassen. Wir brauchen sie täglich, heute, morgen, übermorgen, jeden Tag. Und wer in der Gnade bleibt, der ist auch barmherzig mit denen, die mal in die Sünde gefallen sind. Apostel Paulus sagt, helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, als einer, der selber Gnade erfahren hat. Und es möge Gott uns schenken. Amen.